Hallo und herzlich willkommen zu Mullian, Deutschlands belgischstem Podcast. Mein Name ist Yannis Matar. Bei mir, mit mir, nicht in mir zum Glück, aber immer bei mir, Raphael Christoph Grosch. Hallo, lieber Raphael.
Hallo, lieber Yannis. Gibt es irgendeine Folge, die jetzt nicht sexuell konnotiert beginnt bei uns? Ich weiß es nicht.
Nein. Muss so sein. Witzigerweise, beim letzten Mal hatten wir den bumsenden Hasen mit seiner, vorletztes Mal hatten wir den bumsenden Hasen mit seiner Syphilis schon. Auch in dieser Folge wird Sex eine Rolle spielen, aber dazu komme ich später. Ich meine, es ist mittlerweile ja kein Geheimnis mehr, weil Instagram weiß es jetzt. Aber ich glaube, ich möchte das noch nicht jetzt sagen. Ich glaube, ich möchte gerne noch ein bisschen teasen und frag dich lieber erstmal, was bei dir so Neues gibt, du Feminist, den man jetzt im Theater daten kann.
Oh, das ist aber schön. Also, das ist aber fast wie ein Profi-Moderator, was du gerade gemacht hast, Yannis, gerade. Das ist ja großartig.
Was heißt denn hier fast? Also, da bitte ich dich aber mal.
Ja, ab wann ist man denn eigentlich Profi-Moderator, ist auch die Frage. Ab dem Moment, wo man damit Geld verdient?
Das ist oder? Die gleiche Frage wie, ab wann ist man Profi-Fotograf zum Beispiel oder Profi-Schauspieler oder Profi-irgendwas. In der Art und Weise so, also was ist da die Grenze, die man nimmt? Sagt man, jemand ist ein Profi, wenn er es gelernt hat? Sagt man, jemand ist Profi, wenn er sein Geld damit verdient oder ausgezeichnet wurde? Ist sowieso eine Frage, die ich mir im fotografischen Rahmen sehr häufig stelle.
Ja, ab wann ist man Profi? Für mich, also ich habe als Schauspieler immer so für mich definiert, dass ich Profi bin ab dem Moment, wo ich Geld damit verdiene. Und aber keine Ahnung, also als Schauspieler ist es für mich, also weil das ein ungeschützter Beruf ist, also jeder kann Schauspieler sein, auch Leute, die ausgebildet sind, Leute, die studiert haben, Leute, die es nicht gemacht haben. Für mich ist immer der Punkt, ab dem Moment, wo ich damit Geld verdiene oder davon lebe, bin ich professioneller Schauspieler. Aber letztendlich ist auch jemand professioneller Schauspieler oder Schauspielerin, die vielleicht nur eine Ausbildung hat oder ein Studium hat, aber keine Ahnung. Als Fotograf kannst du ja auch sagen, du verdienst dein Geld damit, ja auch. Also ich meine, du lebst jetzt nicht unbedingt davon, aber du verdienst ja trotzdem auch Geld damit. Zum Beispiel über Patreon oder Patreon. Und insofern, siehst du dich selber als professioneller Fotograf oder nicht?
Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Ich habe da letztens tatsächlich in meinem anderen Podcast, The Analog Times, noch drüber gesprochen, über diese Begrifflichkeit, weil ich grundsätzlich ein Problem habe mit dieser Unterteilung von professionell und Amateur, vor allem dieser Begriff Amateur, weil er irgendwie mit so einer negativen Konnotation benutzt wird. So jemand, der als Amateur bezeichnet wird oder sich selbst als Amateur bezeichnet, tut das meistens, um zu sagen, er ist nicht so gut. So, er ist auf so einem Einsteiger-Level.
Deswegen würde ich das Wort Amateur würde ich auch niemals benutzen. Also das Wort Amateur finde ich auch
ein ganz komisches Wort. Ja, ich schön. Und zwar, aber im ursprünglichen Sinne des Wortes benutze ich das gerne. Ein Amateur, ne, aus dem französischen aimer, lieben, das ist ein Liebhaber. Und das hat eigentlich im Ursprung, sagt dieses Wort nichts darüber aus, wie gut man etwas macht oder was, ob man damit was verdient oder auch nicht oder was auch immer. Eigentlich bedeutet Amateur nur Liebhaber. So, und in dem Sinne bezeichne ich mich sehr, sehr gerne als Amateur, in diesem Sinne des Wortes. Was den Rest anbelangt, ich meine, gut, ich habe Fotografie studiert, ich habe meinen Abschluss darin gemacht. Ich verdiene da immer noch und auch zwischendurch Geld damit. Deswegen einerseits ja, sehe ich mich natürlich als professionellen Fotografen, weil es ein Handwerk ist, was ich gelernt habe. Aber mein Alltag ist nicht der eines professionellen Fotografen. Der Alltag ist der eines Amateurfotografen, der das fotografiert, was er schön findet und worauf er gerade Bock hat. Und ich finde, wir sollten wieder mehr, auch für Schauspieler ist es ja genau das Gleiche. Ich bezeichne unser Theater, Gaudium, zum Beispiel auch super ungern als Amateurtheater, weil ich genau weiß, dass, wenn ich sage Amateurtheater, meine ich damit nur nicht so gut oder nicht so gut wie richtiges, echtes Theater. Da sage ich lieber Laienbühne. Das klingt irgendwie klingt nicht so negativ, klingt
ja, aber
nicht so
das
wie
muss man aber
gewollt und nicht gekonnt.
Aber Yannis, das muss man auch dazu sagen, also Amateur wird auch, ich sag mal, im ostbelgischen Raum sehr gerne benutzt. Im Hochdeutschen kenne ich das Wort in dem Zusammenhang gar nicht so. Man sagt dann oft semiprofessionell oder eben Laien, genau, man sagt Laientheater. Das ist eigentlich der Fachjargon in Deutschland, ist eigentlich Laientheater oder dass man es semiprofessionell betreibt. Aber das Wort Amateur ist etwas, das kenne ich aus Ostbelgien, aber ich höre das in Deutschland wirklich selten, diesen Begriff. Aber es ist schön, dass du mal die Wortherkunft auch irgendwo mit rausgeholt hast. Das ist ja auch spannend. Ja, also letztendlich finde ich immer professionell oder nicht professionell, aber ich habe keine Bezeichnung für das Nicht-Professionelle wirklich. Das ist irgendwie, ja, das ist ein spannendes Thema, weil das ja, wie gesagt, auch wirklich ungeschützte Berufe sind. Jeder kann Fotograf sein, auch ob du jetzt eine Ausbildung hast oder nicht, und jeder kann auch Schauspieler sein. Also wenn du jetzt in einem tollen Kinofilm mitspielst oder in einer Serie, dann bist du Schauspieler oder Schauspielerin. Unabhängig davon, ob du das studiert hast oder eine Ausbildung gemacht hast oder nicht. Das ist irgendwie spannend. Und umgekehrt gibt es Leute, die eine Ausbildung haben oder ein Studium haben, aber es nicht betreiben. Und ja, ich glaube, es muss jeder für sich selber dann auch irgendwo definieren, ein bisschen. Interessant,
ja, auf jeden Fall. Aber witzigerweise, diese Frage stellt man sich ja sowieso nur bei so künstlerischen Jobs und Berufen und Leidenschaften. So, weil wenn du zum Beispiel, wie meine Freundin, Lehrerin bist, da wird ja auch keiner sagen, bin ich ein Profilehrer oder bin ich ein Nicht-Profilehrer? Nein, das ist dein Job, du bist Lehrer, fertig. Nur ja. Bei Kunstsachen, bei Dingen, die irgendwie mit Leidenschaft zu tun haben, die auch nicht immer dem Broterwerb dienen, 100%.
Genau.
Nur da fängt man dann plötzlich an, irgendwelche Unterscheidungen und qualitative Maßstäbe irgendwie zu definieren. Das ist total seltsam. Und ausgerechnet da, finde ich, sollte man das ja gar nicht tun. Ich habe immer das Gefühl, diese Begrifflichkeiten stecken Menschen in so Schubladen und man muss sich dann so rechtfertigen. Und na, ganz im Ernst, ich kenne sehr viele Fotografen, die nicht ihr Geld damit verdienen, die das nur aus Spaß und der Freude machen, die 1000-mal besser sind als irgendwelche Berufsfotografen, die dann ihre Studios oder was auch immer haben. Also das ist, also ist ja absolut kein Gradmesser, zumindest in der Fotografie ist es, ob ich jetzt damit mein Geld verdiene, kein Gradmesser dafür, wie gut ich bin. Im Schauspiel ist das bestimmt nochmal eine andere Geschichte, so, aber in der Fotografie, also du kannst dein Geld damit verdienen und furchtbar schlechte Bilder machen. Es hat doch jeder von uns weiß, das ist doch schon mal an so einem Fotoladen vorbeigegangen, wo dann so Bilder im Schaufenster hängen von irgendwelchen Frauen in Strapsen in so einem Lost Place wie einem Bahnhof. Und ja, ich hatte auch eine dunkle Phase, wo ich mal dachte, sowas wäre schön. Die ist aber Gott sei Dank nach 3 Wochen vorbei gewesen. Aber auch Menschen verdienen mit sowas ihr Geld. Und das bedeutet nicht, dass das gut ist, was die da verbrechen.
Nee, aber Jan, das ist eben das Ding. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, für mich ist professionell, hat keine andere Bedeutung, als ich mache es beruflich und das ist mein Broterwerb. Weil professionell ist kein Gütesiegel. Professionell heißt nicht besser. Das ist eben das Ding. Also auch im Schauspielbereich. Es gibt wahnsinnig viele Leute, die sozusagen Profis sind, die aber vielleicht, ehrlich gesagt, auch zum Teil talentfrei sind oder keine Ahnung, wo ich mich frage.
Raphael, Name-Dropping, welcher deiner Kollegen ist scheiße? Jetzt.
KollegInnen, ja, Kollegen ich gender ja, lieber
Ach,
Janik.
Frauen, du sprichst jetzt von Frauen, du findest also, Frauen sind schlechte Schauspieler. Oh, jetzt wird's interessant, Raphael, jetzt wird's interessant.
Lieber Janis, wenn ich gender, dann sind alle gemeint.
Auch Frauen haben ein Recht darauf, scheiße in ihrem Schauspieljob zu sein, willst du damit sagen?
Nein, wenn ich KollegInnen sage, dann sind ja alle gemeint. Nein, aber nee, was ich damit sagen wollte, tatsächlich, wie du gesagt hast, es ist kein Gütesiegel. Wer Profi ist, muss nicht besser sein als ein Laie. Es gibt Leute, die sind Laien, sind 1000-mal besser. Im Schauspiel, in der Musik, in allen Bereichen. Deswegen ist für mich die Definition von professionell einfach nur, ich mache es als Profession, als Beruf. Und ich verdiene mein Geld damit oder ich lebe davon sozusagen. Ich kann vom Schauspiel leben, deswegen bin ich professioneller Schauspieler. Aber das heißt nichts, sagt nichts darüber aus, wie gut ich bin. Oder wie gut oder wie schlecht ich bin. Tatsächlich sehe ich das tatsächlich genauso. Und du hast recht, als Lehrer, ich meine, Lehrer oder Lehrerin ist man ja nicht als Hobby. Ne, deswegen fragt man sich das auch nicht, bist du jetzt Lehrerin, aber machst du das als Hobby oder machst du das als Beruf? Weil wer sich als Lehrer oder Lehrerin bezeichnet, macht das beruflich und das gilt auch fast für alle Berufe. Aber in solchen Dingen wie Schauspiel oder Fotografie, was eben auch viele als Hobby machen, ist dann automatisch die Frage immer, und machst du das als Hobby oder machst du das beruflich? Das ist ja am Ende das Ding und das sagt wirklich gar nichts darüber aus, wie gut du es machst oder nicht.
Okay, pass mal auf, Frage.
Ja?
Frage.
Ja?
Was ist, wenn du, also Broterwerb und davon leben, okay, was ist aber, wenn du, keine Ahnung, klassisches Beispiel, Amerika, Leute, die gerne ins Fernsehen oder Kinofilme wollen und die dann nach Hollywood gehen und sich aber als Kellner oder was auch immer durchschlagen müssen und von Casting zu Casting rennen und quasi 90% ihrer Zeit investieren in das Thema Schauspiel, aber faktisch nicht davon leben, weil sie einen Beijob haben müssen, um das zu finanzieren. Sind das dann trotzdem professionelle Schauspieler? Oder, keine Ahnung, was ist mit einem Maler, der wirklich sein ganzes Leben damit verbringt, Bilder zu malen und aber trotzdem irgendwie es nicht schafft, sich damit über Wasser zu halten? Ist er trotzdem professionell, auch wenn er es nicht schafft, sein Leben damit zu finanzieren?
Ja, ich glaube, ich würde das nochmal ganz anders definieren, auch für mich selber. Also die Frage ist ja, wenn du mich fragst, Raphael, stell dich mal kurz vor oder so, wer bist du? Da würde ich immer sofort sagen, ich bin Schauspieler. Das würde ich sehr wahrscheinlich auch sagen, wenn ich den Beruf gar nicht ausüben würde, weil ich das persönlich für mich auch als Eigenschaft bezeichne. Also für mich kann auch es eine Eigenschaft sein, zum Beispiel Schauspieler oder auch, ich bin zum Beispiel für mich auch Musiker. Wenn du mich fragst, was bist du, da würde ich dir auch immer sagen, ich bin Sänger und Musiker, obwohl ich davon ja nicht lebe. Ich würde aber nicht sagen, ich bin professioneller Sänger oder Musiker, aber ich würde trotzdem sagen, ich bin Musiker, das gehört zu mir dazu. Wer mich kennenlernen möchte, muss wissen, ich bin Musiker. Und so würde ich auch den Maler bezeichnen, der zum Beispiel im stillen Kämmerchen malt, aber vielleicht noch nichts davon verkauft hat. Genau wie auch vielleicht ein Schriftsteller oder eine Schriftstellerin, die vielleicht jahrelang an einem Buch schreibt oder an Büchern schreibt, aber vielleicht irgendwann erst den Durchbruch damit hat oder vielleicht irgendwann was, oder vielleicht nie was verkaufen wird, weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, auch eine Frage der Selbstdefinition. Wie bezeichnet man sich eigentlich? Also wie beschreibt man sich selber als Mensch? Nimmt man überhaupt den Beruf in erster Linie oder würde man sich eher als Familienvater bezeichnen oder als, lustig übrigens, als Teaser für vielleicht ein Thema, das irgendwann am Ende unserer Podcast-Folge kommt. Nein, aber weißt du, was ich meine? Also wie definiert sich ein Mensch? Und wie gesagt, da merke ich eben gerade auch für mich, ich würde genauso sagen, ich bin genauso Musiker wie Schauspieler. Aber wenn du mich fragst, was machst du professionell, würde ich sagen, ich bin Schauspieler, einfach nur, weil ich davon lebe. Und nicht als dafür, dass ich besser bin oder, also ich bin nicht besser als ein Laie oder so. Es gibt vielleicht viele Laien, die besser sind als ich. Ich lebe nur davon und deswegen ist es für mich die Profession und das ist das, wo ich sage, deswegen bin ich professionell. Einfach nur in dem Sinne, dass ich jeden Monat ein Gehalt bekomme oder so oder davon lebe. Also irgendwie spannend, ja.
Ja, also das ist ja sowieso so, diese Identitätsfrage ist ja sowieso spannend, weil gerade für Leute, die im kreativen Bereich arbeiten, im künstlerischen Bereich, ist es ja sowieso so, dass sie nicht, also dass sie ihren Job nicht von ihrer Persönlichkeit trennen. Also für mich ist die Fotografie Teil meiner Identität, meines innersten Wesens, so wie bei dir Schauspielerei und Musik Teil deines innersten Wesens ist, ohne dass du nicht Raphael Grosch wärst. Das ist sowieso ein bisschen schwierig. Also bei so künstlerischen Berufen, glaube ich, geht das jedem so. Aber ich weiß nicht, ob jeder Lehrer sich als Mensch, als Lehrer identifiziert, wenn er jetzt nicht nach seinem Job gefragt wird, sondern nach dem, ey, wer bist du? So, wenn man mich fragt, wer bin ich, dann sage ich auf jeden Fall, ich bin Künstler, weil dieser Schaffensdrang einfach so unfassbar prägend ist für mich, selbst unabhängig vom Beruflichen. Aber ob jetzt jeder Lehrer sich als Lehrkraft in der Form sieht, dass er sagt, das ist Teil meiner Identität und nicht nur mein Job oder jemand, der nehmen wir mal den langweiligsten Job der Welt, du arbeitest, keine Ahnung, beim Finanzamt. Machst irgendwie irgendwas beim Finanzamt oder auf irgendeinem anderen Amt, wo nicht viel passiert. Da glaube ich nicht, dass jemand das als Teil seiner Identifikation, also seiner Identität irgendwie sieht. Also ich will jetzt niemanden beleidigen, ne? Es ist einfach eine Jobart, die ich nicht verstehe, weil mich das wahnsinnig machen würde. Es gibt bestimmt Menschen, denen das liegt, diese Ordnung und diese Art von Arbeit, die auch super wichtig ist, die wir alle brauchen. Aber mir persönlich fällt es super schwer nachzuvollziehen, ob so jemand dann zum Beispiel das, wie gesagt, als Teil seiner Persönlichkeit sieht, diese Arbeit oder wie er sich dann definiert, ob er sich auch definiert als Beamter auf dem Standesamt oder so.
Ja, das finde ich total spannend, was du gerade sagst, weil ich kenne auch Menschen in meinem Umfeld, die sich zum Beispiel niemals über ihren Beruf definieren würden, die zum Beispiel den Beruf auch, sage ich mal, in erster Linie als Broterwerb machen um sich dann zum Beispiel ihre Hobbys leisten zu können. Und eigentlich, also den Fokus eigentlich auf die Freizeit legen, auf das, was sie am Wochenende machen, nach Arbeitsschluss machen, im Urlaub machen oder keine Ahnung, oder was sie vielleicht ehrenamtlich machen. Oder wie gesagt, oder was ich eben auch meinte zum Beispiel, es gibt auch Menschen, die würden in erster Linie sagen, wenn sie sich vorstellen würden, ich bin Mutter von zwei Kindern und habe gerade eine glückliche Familie oder sowas. Oder also, oder ich fahre gerne in Urlaub oder ich bin leidenschaftliche Radfahrerin oder was weiß ich was. Und das ist irgendwie sehr spannend. Wer definiert sich über seinen Beruf oder nicht? Und ich würde sogar sagen, Lehrkräfte, ich hoffe es ja, dass sie sich zum Teil aber trotzdem auch über ihren Beruf definieren, weil das ja auch eine Berufung ist. Ich meine, das ist ja auch eine ziemliche Belastung. Also ich glaube, es ist kein leichter Job, auch wenn es bestimmt mal den ab und zu den Witz gibt, dass man vielleicht öfter Ferien hat als andere oder sowas, aber ich meine, letztendlich ist den Leuten was beizubringen ja auch eine Berufung, will ich hoffen. Und so gibt es ja auch viele, vielleicht auch Berufe im Pflegebereich oder was weiß ich, oder auch wo man sagt, ich sehe schon meine Berufung darin, einer Tätigkeit nachzugehen, wo ich anderen Menschen vielleicht helfe oder irgendwas mitgebe. Aber das ist interessant, wer sich eben wie definiert. Und ähnlich wie du es gesagt hast mit der Fotografie, ist es für mich ganz klar, Schauspiel und Musik, wenn ich das nicht beruflich machen würde, würde ich es als Hobby machen und ich würde mich immer darüber definieren, weil das immer schon meine Leidenschaft war. Bei mir kommen eben keine Hobbys. Also wenn du mich fragst, was machst du als Hobby, würde ich sagen, eigentlich, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. So, ich brauche keine Hobbys mehr. Aber es ist irgendwie, das ist schon interessant. Ich meine, es gibt auch vielleicht Finanzbeamte, wo du es vielleicht nicht nachvollziehen kannst, die das total lieben, was sie machen. Weiß ich nicht. Hoffentlich gibt es
da ganz viele Menschen, die diesen Job machen und den auch lieben und nicht frustriert da sitzen und keine Ahnung, Leute anschwärzen, nur weil ihnen langweilig ist und sie ihre Leben hassen. Also ich wünsche mir ja, dass jeder seinen Job im besten Falle liebt. Also ist natürlich nicht so, aber klar wünsche ich das jedem.
Ja, also im künstlerischen Bereich ist es auf jeden Fall ja seltenst das Geld, das der erste Antrieb ist. Also wenn jemand einen künstlerischen Beruf ergreift und du fragst die Person, warum machst du diesen Beruf, würde selten Geld als erstes in Frage kommen. Also da würde man sicherlich immer andere Berufe wählen. Und deswegen ist es letztendlich immer ja die Verwirklichung in dem Sinne oder die Kreativität, der man sozusagen den Raum schafft und vielleicht auch berühmt werden, kann auch immer sein. Ne? Es gibt manche Menschen, die wollen vielleicht darüber auch einen Bekanntheitsgrad erreichen oder so. Aber es ist selten das Geld, und das ist ja der Grund, warum die meisten Menschen ihrem Beruf nachgehen, ist jetzt endlich das Geld. Also viele würden vielleicht, wenn sie so viel Geld hätten und finanzielle Freiheit hätten, würden sie vielleicht ihren Beruf gar nicht ausüben. Und ich würde trotzdem meinen Beruf ausüben und du genauso, sehr wahrscheinlich. Also selbst wenn ich jetzt so viel Geld hätte, dass ich niemals mehr Geld verdienen müsste, würde ich trotzdem unbedingt schauspielen wollen oder Musik machen wollen. Und das ist vielleicht auch so ein Punkt, der den künstlerischen Beruf von vielen anderen Berufen vielleicht unterscheidet.
Ja, da muss man bei mir auch nachfragen, was man jetzt gerade bei mir mit Beruf meint. Also bei dir ist es ja ganz einfach, du bist Schauspieler, deswegen selbst wenn du unendlich Geld hättest, würdest du diesen Job weiter ausüben. Ich persönlich verbringe natürlich einen sehr großen Teil meines Lebens mit der Fotografie, aber mein Hauptbroterwerb ist ja ein anderer. Professionell bin ich ja quasi Texter, Schreiber, Werbetexter und so.
Und ja, wenn aber ich auch unendlich wieder, Geld auch wieder kreativ letztendlich.
Natürlich ja. Ist es kreativ, aber wenn du mir jetzt zum Beispiel, also wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich gewinne 100 Millionen im Lotto, was bedeutet, ich lege nur 10% davon clever an und muss nie wieder arbeiten, dann würde ich nicht selbstverständlich immer noch Fotografie machen, weil ich nicht anders könnte, aber ich würde, glaube ich, nicht noch Werbung machen. So, weil ich das Schreiben dann nicht als kreativen, wie nennt man das noch so schön, ich will keine englischen Worte so viel benutzen, damit Olli Kirschwind nicht sagt, immer dieses Denglisch, ein Ventil, genau, dann ich brauche Schreiben nicht als kreatives Ventil, weil ich habe dann Fotografie und ich habe Schauspiel und ich habe Podcasten und also es gibt ja noch ein paar andere Dinge, die ich so mache, aber Da würde ich, wenn jetzt Kollegen von mir das hören, tut mir das wahnsinnig leid, aber wenn ich jetzt 100 Millionen gewinnen würde, würde ich vermutlich nicht mehr in die Agentur fahren, um Werbetexte zu schreiben, zum Beispiel. Auch wenn ich das sehr gerne mache und das ein kreativer Job ist und so. Aber da würde ich dann schon deutlichst unterscheiden zwischen der Texterei und dem Fotografieren und Theaterspielen.
Ja, bei mir wäre es sehr wahrscheinlich so, dass ich mir natürlich meine Rollen immer komplett aussuchen würde. Also ich würde gewisse Sachen zum Beispiel nicht machen, sehr wahrscheinlich in meinem Beruf. Ich würde gewisse Rollen nicht spielen und dann würde immer nur das machen, worauf ich dann explizit Bock habe. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Du bist letztendlich dadurch, dass du auf so vielen Gebieten unterwegs bist, bist du in beiden Welten so, sag ich mal. In der Welt der Arbeit, die auch für den Broterwerb ist und trotzdem ja aber dir auch was gibt. Ich meine, das ist ja auch eine kreative Form von Arbeit. Und gleichzeitig deinen künstlerischen Tätigkeiten gehst du momentan eher, sag ich mal, als Hobby- oder semiprofessioneller Fotograf zum Beispiel an. Also ich meine zum Beispiel, wenn du Patreon siehst zum Beispiel, du verdienst ja auch mit der Fotografie Geld oder kannst das auch, also du könntest ja auch immer Geld dafür verlangen, ja, Tim. Ich weiß ja nicht, wie du das mit deinen Models machst, denk ich mir. Aber das ist ja so ein Zwischenbereich, sag ich mal. Also in dem Sinne, wenn man sagt, davon Geld verdienen, ne? Also ich finde, was die Qualität angeht, ist es ja ganz klar, dass du ein professioneller Fotograf bist in dem Sinne, also ein sehr guter Fotograf. Wenn man sagen würde, lebst du jetzt komplett nur von der Fotografie, würde man sagen, nee. Aber das wäre dann quasi ein Zubrot oder so. Oder ein, was ja auch viele machen, ja, also mehreren Tätigkeiten einfach gleichzeitig nachgehen. Ja,
ja, das auf jeden Fall. Übrigens, ich warte immer noch darauf, mal im Lotto, also ich spiele nicht richtig Lotto, ich spiele diese Aktion Mensch-Lotterie, da habe ich so ein Dauerlos jede Woche. Da warte ich immer noch auf den großen Gewinn, gar nicht um reich zu werden, sondern einfach nur, damit ich es mir leisten kann, in Zukunft noch in Köln zu wohnen. Weil wenn man sich so irgendwie mit Wohneigentum beschäftigt, dann fällt einem auf, okay, wenn ich in Köln wohnen möchte, muss ich entweder drastischst umschulen und noch irgendeinen gut verdienenden Langweilerjob machen oder ich muss im Lotto gewinnen. Anders geht das nicht. Das ist verrückt.
Ja, also klar, du musst auf jeden Fall gut verdienen. Also wenn du jetzt Eigentum in Köln haben möchtest, ja. Oder gut investieren. Oder beides.
Ja, hätte ich mal damals alles in Bitcoin investiert, dann wäre ich jetzt alle Sorgen los, glaube ich.
Jetzt kommt der nächste Bullrun. Jetzt kannst du in Altcoins investieren.
Ja, ich beschäftige mich ja nicht mit diesen Themen, deswegen werde ich nie mitbekommen von irgendeiner tollen Investitionsmöglichkeit. Aber, Raphael,
aber hinterher ist man immer klüger, ne?
Ja. Du beschäftigst dich ja mit solchen Dingen, richtig?
Ja, klar.
Ja gut, dann musst du mir mal privat, jetzt nicht hier im Podcast, musst du mir mal privat einen Tipp geben und dann machen wir das folgendermaßen. Dann nennst du mir dein Favorite-Ding, wo du sagst, ich glaube, das könnte was werden. Dann sagst du mir das, dann stecke ich da 1.000 Euro rein und ein Jahr später ziehen wir Bilanz. So, und wenn ich mit diesen 1.000 Euro Gewinn gemacht habe, kriegst du die Hälfte des Gewinns. Wenn ich Verlust gemacht habe, erstattest du mir die Hälfte meines Verlustes. Wäre das nicht ein lustiges Spiel?
Boah, das ist ein Deal. Nein, aber also wenn wir jetzt hier so einen Finanztalk machen, aber nur ein kleines Beispiel. Also es lebt immer von der Diversifikation sozusagen. Ne? Weil alles andere wäre ja Spekulation und wirklich Roulette spielen. Aber wenn du zum Beispiel in mehreren Assets oder in mehreren Coins drin bist gleichzeitig und diversifizierst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ding davon sehr gut funktioniert, größer natürlich, als wenn du natürlich all in eins gehst. Oder beziehungsweise bei 1.000 Euro ist natürlich jetzt auch sowieso ein kleinerer Betrag in nur einen Coin. Aber letztendlich ist das große Erfolgsgeheimnis, wie ja auch bei Aktieninvestment, dass man in mehreren Unternehmen gleichzeitig drin ist. Und dann kann man sich auch leisten, dass ein Ding mal pleite geht oder nicht funktioniert. Weil sicherlich, wenn man sich gut damit beschäftigt hat auf jeden Fall mindestens ein Teil davon sehr gut laufen wird und das andere mit outperformen wird. Und das ist auch ein spannendes Thema.
Hörst du das, Intendant vom Theater Trier, dessen Namen ich nicht kenne? Raphael plant jetzt schon seinen beruflichen Ausstieg. Der ist schon voll drin im Investor-Game.
Genau, finanzielle Freiheit, haha. Nein, aber tatsächlich ist ja das Lustige, finanzielle Freiheit will man ja eigentlich nie, weil man irgendwie reich sein will oder irgendwie das größte Schiff haben will oder den geilsten Ferrari oder so, sondern letztendlich ist finanzielle Freiheit ja wirklich das, dass man sich am Ende sein Leben so ermöglichen kann, also dass man sein Leben so leben kann, wie man es will. Dass man nur noch Dinge macht, auf die man Bock hat und nichts mehr machen muss, auf das man nicht Bock hat. Das ist ja eigentlich ein schönes zu erreichendes Ziel. Oder bei dir ist es einfach in Köln leben zu können, in Eigentum.
Ich wollte gerade sagen, also ganz früher habe ich ja, also vor 10 Jahren zum Beispiel, wenn ich da irgendwie im Lotto 1 Million gewonnen hätte, zum Beispiel, dann hätte ich damals, wenn ich mit dieser Million vernünftig umgegangen wäre, die so anlegen können, dass ich nicht mehr hätte arbeiten müssen. So. Wenn ich jetzt heute 1 Million gewinne, dann kann ich mir damit in Köln eine schöne 3-Zimmer-Wohnung kaufen. Eine schöne wohl. Aber
ja.
Dann kriege ich in Köln immer noch kein großes Haus für. Oder so, für 1 Million. Das reicht dann für eine schöne Wohnung in einer tollen Lage.
Ja.
Nö. Genau. Aber ich sag mal nur so, dieser Vergleich, diese Relation von vor einigen Jahren hätte man damit so gut investieren können, auch in Immobilien, dass 1 Million vielleicht sogar gereicht hätte, um tatsächlich nicht mehr richtig arbeiten zu müssen. Heutzutage ist die Million dann dafür da, um halt sich dann eine Wohnung zu kaufen. Eine, in der man selbst wohnt. Das ist schon wahnsinnig.
Ja,
klar kann man jetzt natürlich sagen, du brauchst ja nicht in Köln wohnen, du kannst ja auch auf dem Land und dann irgendwie von der Million vielleicht doch 5 Wohnungen kaufen. Das geht natürlich auch.
Aber du bezahlst eben immer die Lage und du musst natürlich auch wissen, willst du überhaupt Eigentum haben? Also ich kenne so viele Menschen, die zum Beispiel Immobilien besitzen, aber selber zur Miete wohnen. Also Immobilien können ja auch eine Investition sein, in dem Sinne, dass du sie zum Beispiel vermietest oder indem du Airbnb-Wohnungen draus machst oder was weiß ich. Ne? Also da gibt es ja, es wird ein Investment-Podcast hier. Nein, aber tatsächlich, also viele Leute, die sogar viele Immobilien besitzen, wohnen oft selber zur Miete. Also, dass man sozusagen selber in seinem eigenen Eigentum lebt, hat fast diesen typischen Olpener, sag ich mal, provinzielleren Charakter, dass man in seiner eigenen Immobilie lebt. Natürlich, die auch vielleicht vererbt und dies und das, aber die bessere Investition ist eigentlich, die Immobilien natürlich zu vermieten und damit wiederum Einnahmen zu bekommen, wodurch man sich die nächste Immobilie leistet und. Also, das ist ja so ein bisschen die Idee. Und selber nicht unbedingt in Eigentum leben muss. Und eine Wohnung in Köln zum Beispiel ist ja immer eine sinnvolle Investition, weil man weiß, dass sie im Wert eigentlich immer steigt und dass sie immer gefragt sein wird. Je nachdem, wo du in der Pampa eine Wohnung hast oder ein Haus hast, ist es vielleicht schwierig, das sogar unterzubekommen. Aber eine gute Wohnung in Köln, da muss man sich nie Sorgen machen, dass es da keine Interessenten oder so mehr gibt oder Interessentinnen. Und keine Ahnung, Janis, musst du überlegen, was du da machst.
Ja, darüber können wir dann reden ab einem Moment, wo ich halt dann reich bin. Also was heißt, nee, nicht reich bin, mit 1 Million wäre man damals reich gewesen, jetzt ist man Mittelschicht. Wenn ich im Lotto gewinne, dann reden wir dann nochmal drüber.
Ja, aber tatsächlich, wir können ja einmal einen Finanztalk irgendwann machen. Also ich glaube, 1 Million und sinnvoll investiert, kann man auch schon was draus machen noch natürlich. Ne? Also auch wenn 1 Million selber ist, natürlich die schnell verbraucht, die Themen, was man damit macht, ja.
Aber kennst du das auch? Diese,
ja.
Ich mache das, und das habe ich schon als Kind gerne gemacht, sich einfach mal vorzustellen, boah, was würde ich machen, wenn ich jetzt 100 Millionen hätte? Was würde ich mit diesem Geld alles machen? Und dann einfach mal eine halbe Stunde oder 10 Minuten träumen und in seinem Kopf sich so sein Leben zusammenbasteln auf Grundlage dieses Geldes. Das passiert mir relativ häufig, so diese Überlegungen und dann durchzuplanen. Ja, und dann würde ich hier das und dann würde ich das und dann würde ich jenes und sowieso und überhaupt. Ist das bei dir auch so oder bin nur ich so komisch?
Ja.
Und
Tag träume aber das hat sich so verändert, rum? Vielleicht. Nee, es hat sich mit dem Alter verändert jetzt und auch mit dem Wissen um Finanzen. Ich habe mir das schon sehr oft ausgemalt. Was würde ich mit 1 Million machen, mit 10 Millionen, mit 100, keine Ahnung. Was würde ich davon machen, was würde ich davon kaufen, wie würde ich auch investieren. Früher hätte ich investiert in zum Beispiel ein Tonstudio, ist ja auch eine Investition. Wenn ich mir davon ein ganz teures Tonstudio kaufe und dann alle meine Sachen produziere, ist das zum Beispiel auch eine Investition. Man weiß natürlich nicht, ob sie am Ende aufgeht oder wie viel sie einnimmt in einer gewissen Form. Aber ich meine, letztendlich auch alles, was du in Wissen investierst, also selbst wenn du es in Urlaube investierst, ist es auch eine Investition in dein Leben, weil es Lebenszeit ist. Aber das ist ja auch immer spannend. Aber ich merke im Moment, wenn ich so eine große Summe hätte, dann würde ich tatsächlich sie so anlegen, entweder am Finanzmarkt oder in Immobilien oder wie auch immer, sodass das Geld sich vermehren würde, dass ich mir niemals mehr um Geld Sorgen machen müsste, tatsächlich. Also, dass ich quasi immer in finanzieller Freiheit leben könnte. Weil das ist ja auch oft das Ding, warum zum Beispiel Leute, die im Lotto gewinnen, manchmal nach ein paar Jahren schon wieder, also nichts mehr haben von dem Geld, weil sie vielleicht ausgegeben haben. Was aber vielleicht auch gut ist, vielleicht haben sie da sich eine schöne Zeit gemacht, eine Zeit lang, und haben sich alles davon gekauft, was sie sich kaufen wollten. Aber das ist interessant. Aber tatsächlich bin ich das auch schon imaginär oft durchgegangen, so wie du auch. Was würde ich damit machen? Aber ja, es ist immer interessant, was Menschen aus Geld machen und wie sie damit umgehen. Und wie schnell sie auch das, was sie haben, auch zum Teil wieder verlieren. Ich hätte auch vor vielen Jahren, hätte ich das Geld, glaube ich, einfach nur ausgegeben. Und dann wäre es auch nach einer Zeit
alles für Koks und Nutten draufgehauen, hätte der Raphael.
Ja, das wäre nicht so mein Ding, Koks und Nutten. Aber ich hätte es für vieles andere sehr wahrscheinlich ausgegeben, ja. Und dann kommen ja auch bestimmt ganz viele Leute immer. Dann hast du plötzlich ganz viele neue Freunde und Freundinnen, die auch in deinem Geld interessiert sind.
Ja, also ich finde ja, also fand es ganz spannend, was du damit sagst, so wie definiert man gut investiert, und ich glaube, damit zusammenhängt ja auch, und jetzt sind wir schon wieder bei Dinge zu identifizieren und zu benennen und so, der Kreis schließt sich an der Stelle, ich glaube, das hat viel auch damit zu tun, wie man persönlich Erfolg definiert, weil Erfolg ist ja für viele Leute so ein bisschen, ja, wenn ich das erreiche, dann bin ich erfolgreich gewesen, und viel zu oft, meiner Meinung nach viel zu oft, bedeutet erfolgreich sein, einen Job haben, wo man viel Geld mit verdient und ja, einfach dann zur Oberschicht und was auch immer gehören kann. So, Erfolg hat ist bei mir immer verknüpft in der Wahrnehmung von dem, was andere sagen, nicht wie ich selbst fühle, aber was ich so mitbekomme, mit beruflicher Karriere und da ja, gut Karriere machen und dann gut Geld verdienen und so weiter. Was bei mir zum Beispiel nicht so ist, also für mich hat Erfolg damit relativ wenig zu tun. Für mich bedeutet Erfolg, wie du schon gesagt hast, ein Leben zu leben, in dem ich glücklich bin und so. Wie ist das bei dir? Also wenn du sagst oder wenn du dir vorstellst, Raphael Grosch wird richtig erfolgreich, wie sieht das für dich aus, dieser Erfolg?
Ja, also ich bin voll bei dir. Also der Olli wird jetzt wieder denken, es ist viel zu viel Harmonie gerade im Podcast, aber also einfach nur als Running Gag. Nein, aber ich bin komplett bei dir, weil Erfolg ist, glaube ich, eine Selbstdefinition, so wie wir es auch eben mit dem professionell oder nicht professionell gesagt haben. Also jeder Mensch sollte eigentlich für sich selber definieren, was ist für mich persönlich Erfolg, und zwar unabhängig vom Außen. Also klar, als Schauspieler von außen würde jeder sagen, Erfolg ist, wenn du nach Hollywood kommst oder wenn du jetzt eine Netflix-Serie drehst oder wenn du einen Oscar bekommst, das ist Erfolg, oder wenn du Millionen damit verdienst. Das war vielleicht auch mal meine eigene Definition davon, weiß ich nicht, die verändert sich ja auch wieder. Aber im Moment ist für mich auch eher Erfolg, es kann ja auch immer im Kleinen sein. Also wenn ich zum Beispiel jetzt, wie du eingangs auch erwähnt hast, ich hatte gerade eine Premiere mit einem Stück, How to Date a Feminist. Und ich hatte zum Beispiel das Ziel jetzt, einfach nur an diesem Beispiel, das Ziel war es, dass wir am Ende ein tolles Stück auf die Bühne bringen, wo die Leute lachen, wo sie sich erfreuen, wo wir einen guten Applaus bekommen, wo Leute einen schönen Abend haben. Dann ist das für mich in dem Moment ein Erfolg. Der ist ja jetzt nicht geknüpft an mehr Geld, ich kriege dafür nicht mehr Gehalt, wenn das ein Erfolg wird. Das kriegen auch sehr wahrscheinlich überregional gar nicht viele Menschen mit. Aber für mich ist das dann in dem Moment ein Erfolg, wenn ich ein Ziel erreicht habe, in dem Moment auch ein Teilziel, vielleicht noch ein Etappenziel, was ich persönlich als Erfolg definiere. Und Erfolg kann für mich auch im Leben eben sein, glücklich zu sein, erfüllt zu sein, ein Leben zu leben, das mir gefällt, in dem ich mich wohlfühle, an einem Ort zu leben, wo ich gerne lebe, von Menschen umgeben zu sein, die ich liebe oder die mich lieben. Also das verändert sich auch sehr wahrscheinlich mit der Zeit, was man als Erfolg bezeichnet oder was man als ein erfolgreiches Leben bezeichnet. Es muss nicht immer mit einer großen Summe von Geld oder mit irgendwelchen Preisen oder in meinem Beruf ja auch mit einer großen Resonanz zusammenhängen. Ne? In meinem Beruf hängt Erfolg ja auch immer oft mit Berühmtheit zusammen. Wie bekannt bist du? Ab wann ist man ein erfolgreicher Schauspieler beispielsweise? Das ist tatsächlich, wie du sagst, es gibt das Außen und es gibt das, wie man das selber definiert. Manchmal deckt sich das auch miteinander natürlich. Aber das ist, ich bin da, glaube ich, bei dir. Und für mich verändert sich auch die Definition von Erfolg mit der Zeit.
Daran merkt man einfach, dass wir beide schon alt und weise sind, Raphael.
Ich bin ja noch viel älter als du, aber nicht unbedingt weiser. Ja. Nein, aber ach, es ist ja wieder Lebensphilosophie. Bei Mulian ist ja wunderbar eigentlich. Hätte ich gar nicht mit gerechnet, dass wir jetzt so darüber philosophieren, wie das ja oft bei uns passiert, dass so ein Thema einfach so aufploppt und dann ist es da und dann merken wir, wie wir uns darüber austauschen würden. Per Sprachnachricht normalerweise und wir machen es eben als Podcast. Und interessant. Also deswegen finde ich es auch mal interessant, was die Mullis darüber denken, wie sie selber ihren Erfolg definieren. Das ist ja auch vielleicht das Schöne, was wir mit der Folge vielleicht erwecken, dass das jeder für sich mal nachdenkt gerade, was heißt für mich Erfolg so, was ist es eigentlich und wie sehe ich das? Und letztendlich ist es ja auch, wenn man es mal ganz philosophisch sieht, als alter Mensch auf einer Parkbank sitzt, auf sein Leben zurückblickt und sagt, was ist eigentlich ein schönes Leben? Also wie blicke ich auf mein Leben zurück? Was ist denn für mich am Ende Erfolg? Was ist das? Was ist die Essenz, die am Ende so bleibt? Und dann wieder zurück ins Jetzt kommt und dann das auch lebt, was man dann vielleicht denken würde rückblickend so, wenn ich das hoffentlich deutlich erklärt habe.
Ja, du meinst jetzt schon mal in die Zukunft zu schauen und dann Bilanz zu ziehen von seinem Leben.
Ja, und das hilft einem, glaube ich, oft im Hier und Jetzt zu erkennen, was wirklich wichtig ist. Weil man ja oft auch etwas hinterher läuft oder so, wo man denkt, das ist jetzt Erfolg, aber was ist denn am Ende wirklich wichtig so? Ne? Was wir oft immer erst merken, wenn zum Beispiel Menschen im Umfeld sterben oder wenn Dinge passieren. Also wenn man so plötzlich im Hier und Jetzt merkt, was ist eigentlich das Wesentliche? Und die meisten Menschen kommen ja dann letztendlich immer darauf zurück, dass dass zwischenmenschliche Kontakte eigentlich das Allerwichtigste sind. Hört sich immer jetzt so banal an, aber Liebe und zwischenmenschliche Kontakte, Zeit mit anderen Menschen, Familie, was auch immer, wie man es definieren möchte, das sind ja oft die Momente, wo man dann spürt, okay, das ist eigentlich das Wichtigste und das habe ich vielleicht jahrelang nicht gelebt, weil ich irgendwie irgendeinem Erfolg hinterhergelaufen bin, den ich vielleicht als Erfolg gedacht habe oder so und dafür andere Dinge verpasst habe oder so, die man dann bereut oder nicht. Genau, und deswegen finde ich dieses Bild immer ganz gut, selber mal in die Zukunft zu gehen, zurückzublicken auf den Punkt, wo wir jetzt sind, also das wäre ja quasi die Vergangenheit, und dann wieder im Hier und Jetzt zu sein und zu merken, was will ich eigentlich wirklich oder was ist mir wirklich wichtig, so, ja.
Und also tatsächlich ist Familie und so ist ja bei vielen Menschen, glaube ich, dann, wenn man sie fragen würde, großes Thema und wichtiges Thema. Und dazu gehört für viele Menschen natürlich auch die Familie wachsen zu sehen und so. Und sich
jetzt
selbst
bin ich mal total gespannt, Janis, wie du die Überleitung hinbekommst. Weil ich wollte das jetzt mal so stehen lassen.
Eben, und ich fand meine Überleitung bis zum Moment, wo du mich so ungentlemanhaft unterbrochen hast, fand
hast
ich die
recht,
ganz fantastisch.
Ja,
und ganz wunderbar.
Du hast vollkommen recht, Janis. Bitte mach weiter.
Ja, wie gesagt, gehört natürlich auch dazu, seine Familie wachsen zu lassen. Und das ist ja auch für viele Menschen, gehört das ja mit zu einer Definition von einem glücklichen und erfolgreichen Leben. Und was das angeht, kann ich ja für mich sagen, dass ich jetzt ja da schon einen kleinen Teilerfolg verbuchen kann oder verbuchen können werde. Weil ich Anfang Juli, wie du schon weißt, Raphael, und wie ist auch jetzt für viele Leute wissen, weil ich Anfang Juli zum ersten Mal Papa werde.
Ja, jetzt darf ich dir offiziell schon, gratulieren darf ich noch nicht, ne, bestimmt, aber doch, man kann eigentlich schon gratulieren.
Doch, klar, natürlich darf man dazu gratulieren. Ja, doch, klar.
Im Stillen
durfte ich das schon. Ich habe schon mal gut, Ich habe also Teilerfolg insofern, ich habe gezielt und getroffen und alles andere wird man dann jetzt sehen. Aber dementsprechend, ja, Teilerfolg ist, glaube ich, das richtige den Begriff dafür.
Ja, wunderbar. Ich war ja zum Glück, durfte ich das ja schon außerhalb einer Mulian-Podcast-Folge erfahren. Und,
ja, ich habe mal mit der eisernen Regel gebrochen, dass wir außerhalb des Podcasts nicht miteinander sprechen. Habe ich mich darüber hinweggesetzt, über diese Regel.
Ja, sehr gut. Jetzt wissen es ja alle. Nein, aber sehr schön. Also das ist ja eigentlich eine wunderbare Überleitung dazu, was im Leben Erfolg ist, zwischen Anführungszeichen, oder was ist essentiell. Und ich meine, du wirst das Glück ja noch erleben, wenn sozusagen euer Kind dann auf die Welt kommt. Aber ich glaube, dann verändert sich so einiges in der Gewichtung von dem, was wichtig ist. Oder,
ganz bestimmt.
Oder, ja.
Ganz, ganz, ganz bestimmt.
Aber wie fühlt sich das denn jetzt so an, Janis? Bist du nervös? Bist du voller Vorfreude? Wie geht es dir und vor allem auch deiner Freundin damit? Also wie geht's euch beiden gerade?
Also wir freuen uns. Nervös bin ich tatsächlich gar nicht. Ich muss aber dazu auch sagen, ich habe ja von meinen diversen, zahlreichen Schwestern dieses ganze Thema Kinder und die werden groß und so sehr hautnah mitbekommen, vor allem bei meiner kleinen Schwester, weil ich da auch zeitweise mal übergangsmäßig gewohnt habe, als da schon ein Kind da war. Und insofern bin ich gerade noch nicht so aufgeregt, auch weil ich, was vielleicht auch daran liegt, dass ich gar keine Illusionen habe. Also ich habe beim eigenen Leib da mitbekommen, wie anstrengend so ein Kind ist. Natürlich schön, aber auch anstrengend. Aber ich bin sicher, dass mit der Aufregung wird noch kommen. Ich meine, wir haben jetzt noch knapp 3 Monate vor uns. Ich glaube, wenn es dann im letzten Monat irgendwie drauf zugeht, werde ich dann doch schon sehr nervös sein, wenn dann plötzlich auch hier Kinderzimmer und so weiter fertig ist und das dann langsam so richtig real wird, weil gerade ist es schon noch irgendwie so, ja, das Baby ist im Bauch und das kann man auch von außen sehr deutlich sehen und man kann es spüren und so. Aber es ist irgendwie noch surreal, dass da dann in 3 Monaten ein menschliches Wesen hier bei uns ist, worum wir uns kümmern. Und das Ding ist ja, das darf man ja nicht vergessen, es ist ja nicht nur so, dass Andrea und ich dann ein Baby haben. Das Baby hat ja auch uns. Und das würde mich eher stressen als umgekehrt, glaube ich.
Das muss ich jetzt nochmal erklären, den letzten Satz.
Naja, das Ding ist ja, wenn ich ein Baby habe, okay, dann habe ich ein Baby und ich kümmere mich darum. Aber das Baby hat ja auch uns. So, es ist ja nicht so nur so, dass wir ein Baby bekommen, sondern dieser kleine Mensch bekommt ja auch Eltern.
Ja, absolut, ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja.
So, und irgendwie ist das eine Perspektive, die viel wichtiger irgendwie noch ist, weil das ist halt so die Perspektive, die mich daran denken lässt, ach fuck, ich muss ja auch im besten Fall auch noch ein guter Vater sein, nicht einfach nur ein Vater. Ich muss nicht nur ein Kind haben, ich muss auch noch dafür sorgen, dass ich für dieses Kind ein akzeptabler Daddy bin. Ja. So, das ist, da, und da wird's dann kritisch, weil ein Kind haben ist einfach. Aber diesem Kind ein Elternteil zu sein, das ist halt schwierig. Und das ist halt dann diese, ja, das Kind hat uns Perspektive, die da irgendwie zum Tragen kommt.
Ja, schöner Aspekt. Also schön auch, dass du es aus dieser Perspektive siehst, finde ich. Weil ein Kind hat ja auch keine Wahl. Ne? Also ich meine, ihr habt euch entschieden, ein Kind zu bekommen, aber das Kind kommt sozusagen bei euch zur Welt so und dann lebt es in dieser Welt und ist dieser Welt ausgesetzt. Und in dem Fall ja kann es sich sicherlich sehr glücklich schätzen, euch beide als Eltern zu haben. Aber es gibt ja auch Beispiele, wo ich Kinder nicht beneide, wo sie auch wachsen oder so.
Du meinst RTL 2 Nachmittagsprogramm?
Zum Beispiel. Nein, aber tatsächlich, ich meine, das ist ja wirklich eine große Verantwortung, in welchem Rahmen ein Kind zur Welt kommt, bereitet er wirklich den Weg, kann ihn erschweren oder beschleunigen oder ja. Ich glaube, ich mache mir um das Kind keine Sorgen, dass bei euch zur Welt kommt.
Das ist nett von dir. Das spricht uns doch Mut zu. Und tatsächlich ist dieses Kind auch so ein bisschen schuld daran, dass es keine Mulian-Folge gab, die letzte. Nee, Gar nicht wahr. Die ist ausgefallen, weil wir keine Zeit hatten. Doch, nee, weil ich Urlaub vorbereiten musste. Keine Ahnung.
Eben, genau. Urlaubsvorbereitung, genau.
Richtig, weil jetzt für uns halt die letzte Gelegenheit war, noch einmal ohne Baby Urlaub zu machen, also beziehungsweise bevor das Baby kommt, Urlaub zu machen. Man kann auch danach dann noch irgendwann ohne Kind Urlaub machen, aber so das letzte Mal, dass wir halt in unserer Familie nur zu zwei Menschen sind, das wollten wir dann ganz gerne nutzen und waren jetzt weg und ich bin tatsächlich eben erst zurückgekommen aus dem Urlaub. Also ich bin 9 Stunden Auto gefahren und das Erste, was ich mache zu Hause, war nicht, mich davon zu erholen. Nein, es war für euch, liebe Mullis, eine Podcast-Folge aufzunehmen, damit ihr endlich wieder was habt, was ihr euch anhören könnt. Also, ne, damit ihr mal seht, was Raphael und ich auf uns nehmen für euch.
Tatsächlich gab es einige Mails.
Also eigentlich also nur ich, weil Raphael macht hier gar nichts. Also eigentlich bin das nur ich.
Ich mache ja nichts.
Ich sage jetzt mal wir.
Ja, ich kann ja, nein, ich kann ja Patenonkel Mulli Raphael. So. Nein, aber tatsächlich, Gott, jetzt habe ich einen Faden verloren, Janis. Was wollte ich denn gerade sagen? Egal.
Weiß ich doch nicht.
Weiß ich auch nicht. Gott! Demenz!
Mensch, Raphael, ey.
Nein, ey, genau. Aber, was ich sagen wollte, ist,
dass du professioneller Schauspieler bist und nicht professioneller Moderator. Das hast du gerade schon verkackt.
Es hat viele Zuschriften gegeben, das wollte ich sagen. Zuschriften, so altmodisch, so als wäre es so Briefe gewesen. Nein, es hat tatsächlich viele Mails gegeben. Wo bleibt die Mullian-Podcast-Folge? Halo, was ist denn hier los? Weil wir haben ja jetzt versprochen, jetzt alle 2 Wochen wieder, ne? Aber wir halten es schon so gut, wie es geht, ein. Und es gibt auch immer wieder mal eine Ausnahme, wodurch es ja nicht klappt. Diesmal ist eben die Oster-Special-Folge. Ist ja auch wichtig zu sagen, ich weiß gar nicht, wann bringen wir die eigentlich raus, Janis? Sollen wir die trotzdem am Mittwoch rausbringen? Oder so? Ich glaube, wir halten uns daran, oder?
Nee, Mittwoch. Ja, klar, genau. Natürlich, es ist Mittwoch.
Nur, dass ihr das wisst, liebe Mullis, falls die Welt untergeht bis dahin oder so, wir haben das am Sonntag aufgenommen. Also diese Podcast-Folge wird hier am Sonntag aufgezeichnet und erscheint am Mittwoch. Das heißt, wenn irgendetwas passiert ist bis dahin, was wir noch nicht wissen konnten, dann kommt das natürlich in dieser Folge nicht vor. Weiß man ja nie, was in der Welt alles geschehen kann.
Richtig, absolut. Absolut, absolut. Auf jeden Fall, ja, das ist, dieses Baby-Thema ist gerade bei uns so ein bisschen präsent, würde ich sagen, weil halt alles vorbereiten und so weiter und so fort. Deswegen wird es wohl so sein, da muss ich die Mullis jetzt schon mal darauf vorbereiten, deswegen wird es so sein, dass, ich meine, eigentlich haben Raphael und ich ja immer gesagt, wir machen auf gar keinen Fall Sommerpausen und so, weil alle anderen Podcasts machen Sommerpause und wir greifen uns in dieser Zwischenzeit die anderen Hörer ab. So clever, wie man ist. Aber vermutlich, vielleicht werden auch wir gezwungen sein, diesen Sommer dann im Juli irgendwie mal auszusetzen, weil ich bestimmt dann irgendwie zumindest am Anfang dann so eingenommen sein werde von dieser neuen Situation, dass es erstmal ein bisschen braucht, bis ich das Leben so neu sortiert habe, dass ich da wieder regelmäßig podcasten kann und so. Ja. Also da kann ich euch schon drauf vorbereiten. Es kann gut sein, dass es im Juli keine Mullian-Podcast-Folgen gibt.
Ja, aber sehe ich genauso wie du. Also ich finde, auch wenn wir das mal ursprünglich mal nicht so machen wollten, ich finde, eine Sommerpause ist immer ganz gut und auch wieder mit Frische wieder reinzugehen.
Wir machen immer nur Pausen. Wir haben uns gar keine Sommerpause verdient eigentlich.
Ja, jetzt, wo wir das Konzept doch alle 2 Wochen durchhalten, zumindest in der Regel, können wir uns auch eine Sommerpause.
Ja, das haben wir 2-mal gemacht und dann ist schon wieder eine Folge ausgefallen. Also,
egal.
So gut funktioniert das Konzept bisher noch nicht.
Das Mindset stimmt, Janis. Ich spüre, dass wir das durchhalten, dass wir das durchziehen. Und klar gibt es immer wieder Ausnahmen und das sind eben Dinge, die passieren. Also mal, wenn Urlaub passiert oder keine Ahnung, oder bei mir kann auch mal beruflich oder was weiß ich was passieren. Es gibt höhere Gewalt, was weiß ich, Krankheit, keine Ahnung, was es alles so gibt, dann fällt eben eine Folge aus. Aber ich bin guter Dinge, dass wir wieder eine Kontinuität haben und dann gönnt man sich auch mal eine schöne Sommerpause. Da sind wir vielleicht unterwegs. Du bist Papa, ich bin vielleicht mal hier on the road und unterwegs im Sommer, weil das ja auch sonst nicht geht. Und dann ist eine Sommerpause doch ganz schön, ja.
Ja. Dann müssen wir das auf jeden Fall machen.
Sehe ich auch so. Aber jetzt ist es raus. Es ist raus, Janis. Die Information ist raus. Ich muss jetzt nicht. Ich habe jetzt immer. Ich habe es immer darauf geachtet, das auf keine Anspielung öffentlich zu machen auf den werdenden Papa Jannis. Jetzt dürfen wir es einfach frei sagen. Das ist schön, ja.
Ja, genau. Jetzt ist alles offiziell und jetzt ist alles gut. Und jetzt spreche ich da auch ja. Also ich habe es ja im Freundes- und Familienkreis schon erzählt, aber keine Ahnung, ich wollte gerne noch ein bisschen gewartet haben, bevor ich irgendwie so eine mediale Sache daraus mache. Aber da ich das mittlerweile wirklich allen Leuten gesagt habe, wo es mir wirklich wichtig war, denen das persönlich zu sagen, und wenn ich jetzt einzelne Leute dabei vergessen habe, die jetzt sagen, was, mir hast du das gar nicht persönlich gesagt, dann habe ich das einfach vergessen. Das ist nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Habe ich gedacht, jetzt kann ich da auch ganz groß, als wäre ich eine öffentliche Person des öffentlichen Interesses und Lebens, drüber erzählen und das ausplaudern.
Aber genau. Das finde ich übrigens ja auch ein spannendes Phänomen, Jannis. Also ich bekomme manchmal auch Nachrichten von Leuten, die ich auch persönlich gut kenne, die wirklich gute Freunde sind oder Freundinnen, die auch sagen, ja, wenn ich wissen will, wie es dir geht, dann höre ich in die Folge rein oder so. Also wenn es dann welche gibt natürlich, ne? Wir haben ja jetzt auch sehr lange keine gemacht. Aber das ist ja auch spannend. Also,
ja, das ist ein Service an unsere, genau, an unsere Freunde und Familien, damit die nicht mit uns sprechen müssen und trotzdem wissen, was passiert.
Ja, also immer schön in die Mulian-Podcast-Folge reinhören, dann erfährt man zumindest die wichtigsten Fakten.
Richtig.
Manchmal immer auch zeitversetzt, wie in dem Fall zeitversetzt, ja.
Ja, aber das ist ja nicht schlimm. Also das bleibt ja noch eine Weile aktuelles Thema. Dementsprechend halte ich euch da up to date. Und wie gesagt, vielleicht gibt es ein winziges Lebenszeichen nach der Geburt mal, aber vermutlich erstmal dann einen Monat Pause. Aber ist ja auch gar nicht so schlimm. Ist nicht dann sowieso, da ist doch sowieso auch Fußball, oder nicht? Im Juni und Anfang Juli. Ist da nicht Fußball-EM? Doch. Doch. Ich weiß auch nicht genau, wann die beginnt. Ich kenne die Daten nicht, aber natürlich ist Europameisterschaft.
Ja. Mal gespannt.
Wo wir zum vierten Mal in Folge von Belgien enttäuscht werden, vermutlich.
Ja, von Belgien erwarte ich jetzt auch nicht allzu viel, aber wer weiß. Vom 14. Juni an.
Aber das. Ja, dann werden wir auf jeden Fall dann. Wenn das Turnier vorbei ist, werden wir auf jeden Fall dann ein kleines Völkchen, eine Review-Folge machen, um dann nochmal darüber zu sprechen, wie schlecht Belgien und Deutschland abgeschnitten haben. Ich prognostiziere Deutschland jetzt auch mal schlechtes Abschneiden. Selbst wenn es Heim-EM ist und so weiter und so fort. Also
ich habe auch schon gedacht, wenn Deutschland
so... Nicht aus,
was denn?
Ich wollte gerade sagen, ich sage das nicht aus Missgunst oder so, sondern nee, einfach nur, das ist meine Erwartung.
Ja, bei meinen ist es auch so, aber oft ist es ja so, wenn die Erwartung niedrig ist, dann kann man natürlich überrascht werden, weiß man nicht. Aber ich erhoffe mir ja in Deutschland eigentlich, dass die so schlecht abschneiden, dass es einen neuen Bundestrainer braucht und dann wird Jürgen Klopp Bundestrainer und dann geht's wieder bergauf. Keine Ahnung, das ist so meine Traumstory. Für mich muss Jürgen Klopp irgendwann mal Bundestrainer werden, aber das ist so... Ich finde, das braucht er noch.
Du bist aber eine ganz special Snowflake. Ich bin sicher, diese Meinung hat sonst niemand in Deutschland.
Ja, mein Gott. Nein, aber es muss ja. Es
viel
muss
interessanter,
Grund geben.
Aber viel interessanter, was in Deutschland passiert, ist doch, was in Belgien passiert. Ne? Weil eigentlich nach dem letzten großen Turnier hieß es ja, okay, goldene Generation, jetzt muss der finale Wechsel her. Aber so richtig passieren tut er immer noch nicht. Also dieser finale Wechsel, weil die zentrale Achse der Belgier hier immer noch Courtois, Vertonghen, De Bruyne und Lukaku ist. Also so einen richtigen krassen Umbruch habe ich da jetzt noch nicht so gesehen. Und da hat man ja auch jetzt letztens wieder gesehen, was passiert, wenn man Innenverteidiger hat, die einfach mittlerweile viel zu langsam für alles sind. So. Das ist kein Diss gegen Jan Vertonghen, aber der ist halt einfach alt geworden und langsam auch. Ja, da bin ich gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ich habe überhaupt keine Erwartung daran, dass Belgien bei diesem Turnier irgendwas reißt. Also wirklich leider Gottes überhaupt gar nicht. Wobei ich auch, das liegt auch mit daran, dass ich diese halb neu zusammengewürfelte belgische Mannschaft noch so gar nicht einschätzen kann.
Ich muss sagen,
ich das Gefühl habe, dass irgendwie alle Spiele, die sie gemacht haben, überhaupt keinen richtigen, also mir gar keinen Aufschluss darüber geben, was da auf uns zukommt.
Also ich muss mich überhaupt mal mit der belgischen Mannschaft mehr beschäftigen. Ich habe zugegebenermaßen, habe ich jetzt aber auch sehr wenig Fußball geguckt. Auch bei der deutschen Nationalmannschaft bin ich nicht mehr up to date. Und bei der belgischen schon gar nicht. Also ich muss zugeben, in der letzten Zeit ist mein Interesse ein bisschen geschwunden, also sowohl was beide Mannschaften angeht. Da muss ich mich wieder ein bisschen mehr mit beschäftigen, weil es hat mal Jahre gegeben, wo ich da immer so up to date war. So auch die goldene Generation Belgiens, wo ich da Hoffnung hatte, dass da was passiert. Genauso um 2014 eben herum, und davor habe ich mich mit der deutschen Mannschaft sehr viel beschäftigt, weil ich auch immer wirklich daran geglaubt habe, dass die mal Weltmeister werden, was ja auch dann geklappt hat. Von 2006 bis 2014 an, kann man ja fast sagen, haben die ja eine unfassbare Leistung gebracht. Und ja, bei Belgien erhoffe ich mir mal so eine Ära, die dann auch gekrönt wird, dass man nicht nur sagt, die goldene Generation, sondern dass da auch ein paar, dass mal eine Trophäe nach Hause gebracht wird. Da sind wir wieder beim Thema Erfolg. Was ist eigentlich Erfolg, ne? Ist es vielleicht auch schon Erfolg,
wenn man... Ja, im Fußball ist Erfolg gewinnen. Also beim Sport ist es... Da bin ich selbst zu sehr Sportler im Herzen und in der Seele auch. Also da gibt es keine zwei Meinungen. So, Erfolg
aber ist, um ganz ehrlich zu sein, Janis, also zum Beispiel das Sommermärchen 2006, wo Deutschland, was haben sie?
Da Loser, sie, Loser, Loser, nee, Loser.
Sie waren die Gewinner, doch, der Herzen.
Ja, und was kauft man sich davon? Gar nichts kauft
es,
man sich davon.
Es war eine tolle.
Gar nichts.
Deutschland hat es geliebt. Das war ein ganz tolles Turnier, das Sommermärchen in Deutschland. Und obwohl sie nicht Weltmeister geworden sind. Also insofern zählen nicht nur...
Aber woran erinnert man sich? Woran erinnert man sich denn von dem Turnier? Und das, woran, also wirklich jetzt?
Also ich erinnere mich noch sehr gerne an 2006. Obwohl sie da nicht Weltmeister geworden sind, werde ich auch nicht vergessen, denn, also wie sie am Brandenburger Tor danach gefeiert wurden. Und ich weiß noch jedes einzelne Tor, von als Philipp Lahm ein Tor geschossen hat und sowas. Ich weiß noch, tatsächlich habe ich da so mitgefiebert, dass ich mich an so einzelne Momente erinnere. Und das für mich fast genauso ein wichtiges Jahr war wie 2014, wo sie dann Weltmeister geworden sind. Und ja, und keine Ahnung, Belgien, vielleicht kann man trotzdem eine Generation feiern, die am Ende keine Titel geholt hat, ich weiß es nicht. Ja, aber es wäre natürlich schön. Also das ist für mich der Jan Ullrich. Jan Ullrich hat, okay, der hat einmal die Tour de France gewonnen, aber er hat so viele Jahre lang den zweiten Platz gemacht. Und das war auch, also, und trotz Dopingskandal und allem, erinnern sich viele an diese Zeit so. Ne? Das ist, hat vielleicht du vielleicht nicht.
Nee. Ich versuche mich zu erinnern, wann hat denn Jan Ullrich die Tour de France gewonnen?
96, glaube ich. Ja, schon lange her.
Nee, 97.
97, warte, okay, 97.
Aber hat er die wirklich, ich bin, hat er die da wirklich gewonnen? Oder war, ja, das eine, oder ist das eine der Tour, oder ist das eine der Touren, die Lance Armstrong aberkannt wurden und er hat deswegen nachträglich gewonnen? Nee, er hat schon gewonnen.
Die hat er gewonnen, da war Lance Armstrong ist auch gar nicht gefahren, da hatte Lance Armstrong nämlich gerade seinen Hodenkrebs irgendwie, und danach kam erst die Lance Armstrong-Zeit, okay. Und da wurden, dem Lance Armstrong wurden dann, glaube ich, alle Titel aberkannt, oder zumindest die meisten, während Jan Ullrich dieser Titel nicht mehr aberkannt werden konnte, weil er schon verjährt war, und ihm danach andere Platzierungen aberkannt wurden. Klar, ich meine, das ganze Doping-Ding zum Beispiel, und trotzdem, das merke ich eben im Nachhinein, also Jan Ullrich hat ja jetzt die Tour gemacht durch die ganzen Talkshows, weil ja auch auf Amazon eine Serie über ihn, also eine Dokumentation über ihn, übrigens eine sehr, sehr sehenswerte Dokumentation über ihn rausgebracht wurde. Der hat zum Beispiel ja eine ganze Generation von Menschen bewegt, so, unabhängig davon, was am Ende die Ergebnisse waren, eben, sag ich mal, Doping-Skandal und auch immer nur zweite Plätze und sowas. Trotzdem hat er ja, der hat in ganz vielen Menschen viel ausgelöst, die mit ihm entweder am Straßenrand gestanden haben und ihn angefeuert haben oder vom Fernseher saßen und mitgefiebert haben. Das ist irgendwie auch interessant im Sport, dass es nicht nur immer die Sieger oder Siegerinnen sind, die mit einem was machen können. Also der hat eine andere Heldenstory quasi, also der gefallene Held, kann man sagen, so. Der, das ist ja eigentlich fast eine traurige Heldengeschichte. Der ist ja auch, also ich meine, mit dem ganzen Alkoholismus und allem, also das ist ja auch das, was er alles in der Dokumentation, die man wirklich sich anschauen sollte, das ist alles ganz ehrlich aufbereitet. Ja,
ja, ja. Können wir, also ich möchte gerne, weil wir sind jetzt bei ungefähr einer Stunde und das ist ja für uns immer so diese richtige genau. Zeit. Lass uns doch mal zu einer schönen sportlichen Sache noch kommen, denn es sieht ja so aus, als würde meine Alemannia aus Aachen, also meine, ich bin ja bin seit Kindheitstagen großer Fan, endlich wieder in und da haben wir, das ist, ich möchte mir gerade so sehr auf die Schulter klopfen, ich würde gerne am liebsten Kind mit mir selbst zeugen gerade, so begeistert bin ich von meinen Moderatoren-Skills, weil, Raphael, Überleitung und Kreisschließen des Todes kommt jetzt. Bist du bereit?
Ja, komm, raus
damit. Pass auf, Alemannia ist kurz davor, in die dritte Liga aufzusteigen. Und ab der dritten Liga sprechen wir in Deutschland von Profifußball. Alemannia ist kurz davor, wieder professionell im Fußball so richtig aktiv zu sein, um damit den Kreis unseres ersten Themas, also zu unserem ersten Thema schön, zu schließen und damit die Folge zu einem unendlich schönen Ende zu führen, bei dem sich die Schlange selbst in den Schwanz beißt.
Ja. Trotzdem, lieber Jan, jetzt muss ich sagen, auch wenn, wir haben ja jetzt ein neues Programm, das wir immer nutzen, ne? Deswegen moderierst du das immer. Wir müssen mal gucken, dass ich wieder oben liege auf meiner nächsten Folge, merke ich gerade. Auch wenn
ja, kannst du machen. Du kannst gerne beim nächsten Mal moderieren. Ja, kannst du machen.
Auch wenn ich nicht so tolle Überleitungen wie du mache oder eine so schöne Rahmenerzählung gerade, wo du wirklich die Klammer auf und die Klammer zugemacht hast. Ja, aber wunderbar. Also ich weiß zum Beispiel, das wusste ich gar nicht, dass man darunter nicht professionell ist. Das weiß ich erst, seitdem ich in Trier... Ich habe Eintracht Trier kennenlernen dürfen hier und weiß, dass die eben nicht mehr professionell und das wusste ich gar nicht und also die machen das quasi als Laiensport, als Amateursport in dem Sinne, weil sie eben dann ja hoffentlich auch mal wieder aufsteigen werden, aber sie waren auch mal Profis und Aachen war ja mal, ich erinnere mich, Aachen war mal in der ersten Liga, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Mal gucken.
Ja, das ist schon eine Weile her.
Ja.
Ich war da noch am alten Tivoli. Ich habe das, als sie das zweite Mal in der Bundesliga waren, ich glaube, wann war das, Saison 2006, 2007? Da habe ich das mitbekommen. Aber spielt auch jetzt keine Rolle. Wir wollen da jetzt nicht wieder in ein neues Thema abdriften. Raphael, es hat mich wahnsinnig gefreut, mit dir zu sprechen. Und weil wir eben auch über das Thema Erfolg und Erfolg definieren gesprochen haben. Für mich ist es auch ein Erfolg, wenn ich es schaffe, alle zwei Wochen mit dir zu sprechen. Ist für mich, gehört für mich auch zu einem erfolgreichen Leben dazu.
Ist für mich auch erfolgreich und es ist erfolgreich, wenn wir es schaffen, wirklich die Stunde einzuhalten. Das ist auch ein Erfolg und deswegen will ich jetzt auch gar nichts mehr Neues hinzufügen. Und es ist eine große Freude, lieber Janis, dass du endlich diese Information in die Welt gegeben hast, dass auch alle Mullis jetzt Bescheid wissen, was das große Glück von Janis und Andrea sein wird. Genau. Dann
großes Glück habe ich nicht gesagt. Faktisch wird es ein Kind. Wie viel Glück das bedeutet, das werden wir dann noch sehen.
Das habt ihr mit in der Hand.
durch eure Verdammt, Gene. Das ist unsere Schuld, wenn es. Ja.
Genau, das sind die Gene und die Erziehung. Insofern mache ich mir da wieder keine Sorgen und es war mir ein großes Fest, lieber Janis, ich freue mich schon sehr auf in zwei Wochen.
Ich freue mich auch und bis dahin bleib gesund, bleib sauber und glücklich und erfolgreich, lieber Raphael.
Mach das gut, bis bald.
Ciao, ciao.